Guten Morgen. Schön, hier bei euch zu sein. Stellt euch mal Folgendes vor. Ein langer und guter Arbeitstag liegt hinter dir. Du kommst nach Hause, es ist Feierabend. Die Arbeitstasche wird in die Ecke gestellt, geht der nächste Gang in die Küche. Mit einer guten Brotzeit und einem kühlen, alkoholfreien Hefeweizen setzt du dich in den Garten. Die frische Abendluft zieht schon herein. Doch die letzten Sonnenstrahlen bewahren dich noch vor dem Frösteln. Beim Einschenken des Hefeweizens beschlägt das Glas. So kühl ist es. Und dann die Schaumkrone. Was für ein Genuss. Mit geschlossenen Augen, dem gefüllten Bauch und dem Gezwitscher der Vögel. Oh, was für eine Entspannung. Herankommende Schritte. Ein Freund steht vor dir. Was für eine Wiedersehensfreude. Gemeinsam genießt man noch die letzten Reste der Brotzeit und unterhält sich darüber, wie der Tag so war. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Ich weiß ja nicht, wenn es damals schon bei Adam und Eva ein alkoholfreies Hefeweizen gegeben hätte, dann hätte ich mir die Begegnungen im Garten Eden so oder so ähnlich vorgestellt. So habe ich es mir in meinem Kopf ausgemalt. Im Garten Eden, da herrschte völlige Harmonie. Der Mensch, der war im Einklang mit sich selbst und mit Gott. Er konnte das Leben genießen, die Natur genießen, aufsaugen. Es war nichts zwischen Gott und ihm. Es war das ungetrübte Urvertrauen, für das der Garten Eden steht. Doch lesen können wir davon leider nur sehr wenig. Wir können es uns ausmalen aufgrund von ein paar Hinweisen am Rande der Geschichte. Was wir als Leser heute vor allem geschildert bekommen, das ist der große Fall. Der Sündenfall, der Scherbenhaufen dieser Idylle. Und so heißt es in 1. Mose 3, die Verse 8 bis 10. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Doch dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Der allererste Satz, der deutet noch auf diese Idylle hin. Es scheint der alltägliche Feierabendspaziergang Gottes zu sein. Und er freut sich, seine Kinder und seine Geschöpfe im Garten anzutreffen, Adam und Eva zu sehen. Doch diese Wiedersehensfreude, die scheint von Adam und Eva nicht wirklich geteilt zu werden. Mit Feigenblättern verstecken sie sich hinter Bäumen und Büschen. Wenn das nicht traurig wäre, könnte man drüber lachen. Der Mensch, der aß die verbotene Frucht, auf das Versprechen hin, so zu werden wie Gott. Er wollte ebenbürtig sein, auf einer Augenhöhe, sich nicht mehr bevormunden lassen. Ich entscheide selbst, was ich darf. Ich weiß selbst, was ich will. Ich weiß selbst, was mir gut tut. Ich bin selber groß. Doch wie es halt so ist. Erstens kommt es anders und zweitens, wie man denkt. Die Frucht, die öffnet den Menschen die Augen, ja, auf jeden Fall. Sie sehen die Welt nun unbetrübt und unverschleiert und zutage tritt ihre Angst und ihre Scham. Zum allerersten Mal in der Geschichte und im Leben der Menschen hat der Mensch Angst. Das hatte er vorher noch gar nicht. Wieso denn auch? Zum allerersten Mal kommt dieses Gefühl vor. Und die allererste Angst, die ist ganz existenziell, die geht ganz tief. Ich habe das bei meinen Kindern noch bildhaft vor Augen, als sie das erste Mal ein Gewitter erlebt haben. Das Grollen vom Donner, der zuckende Blitz nachts im dunklen Kinderzimmer. Gelähmt vor Angst, bis sich unser Ältester aus dem Bett rausgetraut hat und zu uns bis dahin schlafend, friedlich schlafenden Eltern dazugekuschelt hat. Wir haben auch nicht mehr geschlafen danach, aber er schon. Die allererste Angst, die geht ganz, ganz tief. Die ist bedrohlich, die ist uferlos, erschütternd. Und getrieben von dieser Angst und mit Schamgefühl vermischt, verstecken sich Adam und Eva. Gott, der zuvor der liebevolle Vater war, der Gartenmitbewohner, mit dem man das Hefeweizen geteilt hat, der wird auf einmal unberechenbar, unheimlich. Die ganze liebevolle Vertrautheit ist dahin. Angst, gemischt mit Schuldgefühlen, beherrschen das Verhalten. Es entsteht ein unüberbrückbarer Riss. Das, was anfangs war, diese Idylle, dieses Vertrauen, dieses Miteinander, das ist nun dahin. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es direkt nach der Frucht mit einer Entschuldigung noch irgendwie wieder gekittet werden können, aber jetzt ist es wirklich vorbei. Die Beziehung ist zerrissen. Der Mensch hat sich von Gott gelöst. Ja, nun ist der Mensch wirklich selber groß. Er steht auf eigenen Beinen, darf selbst entscheiden. Aber ob sich Adam und Eva das so vorgestellt haben, das weiß ich nicht. Ein Leben voller Scham über die eigene Nacktheit, ein Leben voller Angst vor Gott, dem Schöpfer, ein Leben voller Entfremdung von sich selbst. Da ist nichts mehr zu spüren von dieser wunderbaren Idylle des Feierabendbiers, von dem Miteinander mit Gott. Da ist nichts mehr zu spüren von der Geborgenheit und der Nähe Gottes. Niemals mehr in ihrem Leben haben Adam und Eva die Nähe Gottes so unmittelbar gespürt wie damals in dem Garten. Niemals mehr konnten sie sich so fallen lassen in die Gegenwart Gottes. Niemals mehr. Und dieser Verlust, dieser Urverlust, der wird zu einer unstillbaren Sehnsucht in Adam und Eva. Und mehr noch, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Sehnsucht, diese unstillbare Sehnsucht bis heute in jedem Menschen anhält. Bis heute klingt dieses Echo dieses Verlustes noch durch in all dem, was wir erleben und um uns herum haben. In all deinen großen und kleinen Verlusten, in all dem, was dir fehlt, wonach du dich sehnst, in all dem, was sein müsste, aber nicht ist, in der Mutter oder in dem Vater, den du nicht hattest, obwohl du sie so dringend gebraucht hast, in der Liebe, die du nicht bekommen hast, in der Anerkennung, die dir so gut getan hätte, die dir aber nicht zugesprochen wurde. Das ist der Verlust, den wir Menschen erleiden. Und wir streben nach Geld, nach Anerkennung, nach Macht, Aussehen und Leistung. Wie oft sind das nur Versuche, dieses schwarze Loch in uns, diesen Urverlust zu stopfen und zu überspielen? Wie oft sind das nur unzureichende Versuche, diese ursprüngliche Geborgenheit, die wir bei Gott hatten, einfach nur zu überspielen? Unverblümt und ganz direkt richtet sich diese Geschichte an uns heute, an die Leserinnen und Leser dieses Textes. Und diese Geschichte fragt uns, wonach sehnst du dich? Was ist deine Sehnsucht? Was ist dein Verlust? Und womit versuchst du es zu stopfen? Welche Hilfskonstruktion hast du dir gebaut? Mit Hilfskonstruktionen kann man Sehnsüchte überdecken. Man kann sie übertönen, dass man nicht im Alltag ständig daran erinnert wird. Und das funktioniert eine Zeit lang auch ganz gut, finde ich. Mit Hilfskonstruktionen kann man ganz gut leben. Bei mir ist sie nur eine Hilfskonstruktion Leistung. Mein eigenes Tun und Machen. Mein Erfolg und die daraus resultierende Beliebtheit. In Momenten wie jetzt, hier vor euch, oh, da funktioniert das wunderbar. Da wird das genährt, da funktioniert das System. Alle, oder zumindest die meisten, hören mir zu. Aber wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Wer bin ich, wenn mich keiner hört? Was macht das dann mit mir? Was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr leisten kann, wenn meine Maschine nicht funktioniert? Dann knarzt das Gebälk. Dann wackelt meine Hilfskonstruktion, die ich mir so mühsam zusammengezimmert habe. Und ich sehe sie. Meine Sehnsucht, mein schwarzes Loch. Eigentlich will ich nur geliebt sein. ohne Leistung, einfach nur so, wie ich bin. So wie im Garten Eden, diese Geborgenheit, nichts wünsche ich mir mehr wie das. Aber diese tiefe Liebe, die kann kein Mensch geben, das weiß ich, die kann ich nur bei Gott finden. Ganz klar, das wissen wir, denke ich, alle. Und doch wende ich mich immer wieder von Gott ab. Immer wieder kommt dieses Echo des Sündenfalls in mir hoch und dann heißt es, Erwin, das hast du doch gut alleine geschafft. Das hast du doch super gemacht, Mensch. Das ist klasse, das schaffst du alleine. Dafür brauchst du Gott nicht. Siehst du, gut gemacht. Und der kleine Erwin, der will selber ganz groß werden. Lieber das bisschen Anerkennung aufgrund der eigenen Leistung, wie abhängig zu sein von einem großen, fernen und vielleicht unberechenbaren Gott. Lieber auf eigenen Beinen stehen, wie zuzugeben, dass man bedürftig ist. Lieber mit einem Feigenblatt hinter Büschen versteckt zu sein, wie Gott die eigene Nacktheit zuzugeben. Wer kennt das nicht? Wie reagiert Gott nun darauf? Adam und Eva wollten so sein wie Gott, die wollten ihm ebenbürtig sein, selber groß, auf Augenhöhe. Duldet Gott das? Duldet er diesen Autoritätsverlust, dass seine Kinder, seine Geschöpfe sich gegen ihn wenden? Haut er jetzt verärgert auf den Tisch und sagt, so geht's nicht? Na, irgendwo ein Stück weit schon, er schmeißt sie aus dem Garten. Aber wenn wir zwischen den Zeilen lesen, merken wir, der Ton, der ist doch ein bisschen anders. Erinnern wir uns doch an das Feierabendbier am Anfang. Dieser vertraute Plausch mit Gott. Gott wünscht sich diese Begegnung, diese Gemeinschaft mit den Menschen. Und so wie jeden Tag geht er auch an diesem Tag durch den Garten und sucht Adam und Eva in der Erwartung von diesem Plausch. Der Sündenfall ist schon passiert und glauben wir an die Allwissenheit Gottes, wusste er doch darum schon. Und trotzdem geht er in den Garten und sucht die Gemeinschaft mit den Menschen. Das hindert ihn nicht, sich selbst treu zu bleiben. Gott sucht Gemeinschaft mit den Menschen, seinen Geschöpfen. Daher ist auch die erste Frage, das erste Wort, welches Gott hier zu den Menschen spricht, wo bist du? Wo bist du? Da ist keine Wut, keine Verärgerung. Selbst beim Ausschluss aus dem Garten Eden gibt Gott seinen Kindern als Ersatz für diese lächerlichen Feigenblätter Tierfelle mit, Kleidung. Sogar beim Ausschluss aus dem Garten sorgt sich Gott um seine Kinder und nimmt die Bedürfnisse von Adam und Eva ernst. Gott bleibt sich selber treu, bis zum Letzten. Da, wo der Mensch wegläuft und sich versteckt, geht Gott wieder einen Schritt auf den Menschen zu. Gott sucht Begegnung. Gott sucht Gemeinschaft. Gott sucht Beziehung. Wo bist du, Mensch? Auch dieses Wort hallt bis in die heutige Zeit hinein. Auch von dieser Frage hören wir das Echo bis heute. Es ist der Gott, der aus der Geschichte heraus in die heutige Zeit hineinruft. Wo bist du? Wo bist du, Mensch? Bezeichnen, dass es nicht umgekehrt ist, oder? Wie oft haben wir oder andere schon gefragt, wo bist du, Gott? Wo warst du dort? Wo warst du hier? Das wird dich gefragt. Gott ist da. Es ist seine Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Der Mensch ist es, der sich versteckt. Gott ruft in die Welt hinein. Wo bist du? Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Du brauchst dich nicht vor mir zu schämen. Du brauchst dich nicht verstecken. Ich sehe alles, ich weiß alles. Ich habe dich gesehen in jedem deiner Momente, in deinen größten Siegen und deinen tiefsten Niederlagen. Ich weiß darum. Aber nichts hält mich auf, dich dennoch zu suchen. Denn ich bleibe mir treu. Ich bin der, der aufsucht. Ich bin der, der das Verlorene wiederfinden will. Ich bin der, der einen Schritt auf dich zugeht. Denn ich will Beziehung. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich rufe dich bei deinem Namen, denn du bist mir wichtig. Wie oft haben wir das schon gehört? Unzählige Male seit dem Kindergottesdienst. Und doch muss man das immer wieder neu hören, sich immer wieder neu daran erinnern lassen. Denn wie oft verlieren wir uns selbst im Strudel der Zeit. Adam hat sich in dieser Geschichte finden lassen. Er hat den Schritt geschafft. Er hat auf Gottes Rufen reagiert. Er ist herausgetreten aus seinem Versteck und hat mit Gott geredet, hat Gott seine Sehnsüchte, seinen Scham gezeigt. Und dieses Beispiel dürfen wir uns vor Augen halten. Meine Verstecke sind nicht Bäume und Büsche. Meine Verstecke ist mein Versteck ist meine Hilfskonstruktion. Meine Maske, die ich trage, der starke Erwin, der vorne steht und so locker flockig eine Predigt hält, das ist meine Maske. Das ist das, was ich will, dass ihr seht, aber dass ich tief im Innern unsicher bin, mir Anerkennung wünsche, nach Liebe bedarf. Das verstecke ich, das ist mein Versteck, mein Feigenblatt. Hinter welchem Bild versteckst du dich? Was ist dein Feigenblatt? Was ist deine Maske? Wo willst du Gesicht wahren? Wo hoffst du inständig, dass niemand sieht, wie es wirklich in dir ausschaut? Wofür würdest du dich schämen, wenn das andere von dir wüssten? Vor Gott dürfen wir genau an diesen Punkten ehrlich werden, Schwäche zeigen, verletzlich werden, auch da, wo es weh tut. Genau an diesen Punkten, wo unsere Sehnsucht am größten ist, wo wir uns schämen und ängstigen, genau da nimmt uns Gott ernst. Mit all unseren Gefühlen. Für ihn ist nichts zu lächerlich, nichts zu peinlich, nichts verwerflich. Gott hört zu. Und es kann ganz klein anfangen mit einem leisen Gebet. Hier bin ich, Gott. Hier bin ich. Mit meinen Hilfskonstruktionen und Masken, mit meinen Feigenblättern und meinen Sehnsüchten. Im Gebet dürfen wir uns Gott anvertrauen. Bei Gott sind wir eingeladen, ehrlich zu sein, ehrlich zu werden. Ehrlich mit all unseren Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten. Gott können wir damit nicht erschrecken. Gott können wir nicht enttäuschen. Gott nimmt uns ernst. Er wünscht sich nichts mehr wie die ungetrübte Gemeinschaft mit dir. Das alkoholfreie Hefeweizen, die ungetrübte Gemeinschaft, das Miteinander, der Feierabendplausch. Gott will dir nahe sein. Und so ruft er in die Welt hinein: Mensch, wo bist du? Lassen wir uns finden. Ich lasse eine Zeit der Stille. Gedanken, die anklingen durften, dürfen weiterklingen. Ich lade euch ein, diese Stille aufzunehmen und zu genießen und vielleicht auch im Stillen für euch, wenn es passend ist, auch Gott dazu antworten. Und ich schließe es ab mit einem Gebet. Liebender Vater, allmächtiger Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich bin, mit meinen Wünschen und Sehnsüchten, meinen Gaben und Fähigkeiten, meinen Masken und Hilfskonstruktionen, hier bin ich. Und ich darf sein, vor dir. Danke dafür. Danke dafür, dass du da bist und dass deine Gegenwart greifbar ist. Und wir dürfen dich erleben, auch in unserem Leben. Amen.